HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute ist der Trendforscher Eike Wenzel zu Gast. Ich heiße Karin Röder. Teilzeit, Homeoffice, gemieteter Arbeitsplatz oder selbstständig. Wie schreitet die Digitalisierung voran und wie wird sie sich auf unsere Arbeit auswirken? Die Zukunft der Arbeit wird ziemlich anders aussehen, als wir das bisher gewohnt sind, sagt unser Gast. Er ist Gründer und Leiter des Instituts für Trend- und Zukunftsforschung ITZ in Heidelberg, betreibt einen Blog zum Thema und ist Chefredakteur des Newsletters Megatrends. Eike Wenzel, herzlich willkommen bei Doppelkopf.
Dankeschön.
Was sind Megatrends?
Megatrends sind die großen Veränderungsbeschleuniger, die in unserer Welt in den nächsten 30 Jahren das meiste verändern werden. Das sind die 15 großen Trends von Globalisierung über Digitalisierung bis demografischer Wandel, Energiewende, Rohstoffknappheit, neue Familienstrukturen. Also es gibt insgesamt 15, muss jetzt nicht alle aufzählen, aber die werden in den nächsten Jahren tatsächlich, auch wenn wir vieles nicht merken, werden vieles verändern. Und es lohnt sich, die anzuschauen, weil derjenige, der sich mit diesen Megatrends frühzeitig auseinandersetzt, hat einen Vorteil gegenüber anderen, hat sowas im Grunde wie ein Frühwarnsystem, wie wir immer sagen. Und deswegen sind die so wichtig.
Hängt ja auch alles irgendwie miteinander zusammen. Nur heute bleiben wir erstmal bei dem Megatrend in Sachen Zukunft der Arbeit. Das ist auch der Trend in der ARD-Themenwoche, Herr Wenzel. Wenn Sie da einen Megatrend ausmachen würden, wollten, wie sieht der aus?
Mensch-Maschine wird immer spannender, weil Maschinen beginnen intelligent zu werden. Und die Frage ist, wie viel wir sozusagen in die Intelligenz von Maschinen weiter investieren werden und wie wir es dabei schaffen, eine humane Arbeitswelt aufrechtzuerhalten und aber auch gleichzeitig die Chance haben, das ist zumindest unsere These, davon sind wir fest überzeugt, dass wir auch von diesen mitdenkenden Maschinen tatsächlich in den nächsten Jahren enorm profitieren können. Nicht nur, was die Effizienz von Prozessen angeht, sondern tatsächlich auch, was Inhaltlichkeit, was aber auch Lebensqualität dann wieder der Menschen am Ende ausmacht.
Heißt das, Herr Wenzel, wenn 70% der Europäer glauben, dass Roboter ihnen die Arbeit wegnehmen und 40% der Deutschen laut einer Studie meinen, dass die Digitalisierung Arbeitsplätze zerstört, können Sie diese Menschen beruhigen?
Beruhigen nicht. Aber wir werden Stellen verlieren. Wir werden aber auch durch Robotik Stellen dazugewinnen. Es gibt auch Berechnungen von eher robotikaffinen Instituten, die sagen, auch in Deutschland, jeder Arbeitsplatz, der durch einen Roboter eingenommen wird, erzeugt 3 weitere Arbeitsplätze. Wenn man genau in die Statistik schaut, wird aber nicht gesagt, für wen, ne?
Ja.
Für Mensch oder Maschine. Aber nach, na sagen wir so, 2030, 2040 müssen wir schon darüber nachdenken. Dann wird das Internet der Dinge greifen. Dann werden wir auch diese berühmten Blockchains haben. Also dann werden wir über dezentrale Rechner tatsächlich auch minimale Abrechnungen im Internet vornehmen können. Und dann kommen wir in eine Phase, wo wir noch stärker als bisher und wie noch nie zuvor in der Menschheitsgeschichte tatsächlich über Maschinen auch kommunizieren werden, Geld verdienen werden, Innovationen bereiten werden und dann müssen wir sehr genau darauf schauen. Das heißt für uns als Zukunftsforscher, wir müssen jetzt Frühwarnsysteme in Anschlag bringen und deswegen müssen wir jetzt mit der Geschichte eigentlich anfangen.
Tja, also die Zukunft der Arbeit wird spannend werden, zumindest nach dem, was Eike Wenzel erzählt, der heute zu Gast ist bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Er ist Gründer und Leiter des ITZ, des Instituts für Trend- und Zukunftsforschung in Heidelberg. Herr Wenzel, die wissenschaftlichen Grundlagen Ihrer Forschung, wie sehen die aus?
Wir sind das erste deutsche Institut, was Teil einer Hochschule ist. Also wir sind an die dualen Hochschulen in Baden-Württemberg angegliedert. Was wir tun, ist eigentlich, dass wir uns vor allen Dingen über diese Megatrends definieren. Wir haben 15. Wir sagen, die haben eine Halbwertszeit von 30 bis 50 Jahren. Dann sagen wir, es gibt eine einfache Untergliederung dieser Trends dann auch noch, also sozusagen weiter runter, vereinfacht dann nicht so allgemein. Es gibt Technologietrends, Halbwertszeit 10 bis 20 Jahre, Gesellschaftstrends 10 bis 20 Jahre, Konsumtrends, Lebensstiltrends 5 bis 10 Jahre. Und das kann man wissenschaftlich erarbeiten.
Wo haben Sie Ihre Daten her?
Wir arbeiten mit der GfK zusammen, wenn wir Lebensstilstudien machen.
Also der Gesellschaft für Konsumforschung.
Gesellschaft für Konsumforschung in Nürnberg. und bewegen uns eigentlich immer zwischen marktforschenden Unternehmen und beratenden Unternehmen und arbeiten da ganz stark in Kooperationen. Wenn ein Unternehmen wie Daimler-Benz sagt, macht uns bitte doch mal eine Studie in Richtung selbstfahrende Autos, dann gehen wir hin und suchen uns Kooperationspartner und arbeiten mit denen zusammen. Empirische Forschung heute in Zeiten der Digitalisierung bekommen sie relativ schnell, in relativ kurzer Zeit sehr gut gemacht. Da muss man nicht mehr ein halbes Jahr früher diskutieren. Das ist eigentlich unser Ansatz. Uns ist wichtig zu sagen, wir definieren uns schon stark über diese Megatrend-Logik und arbeiten dann aber ganz stark in Netzwerken.
Tja, selbstfahrende Autos hat auch ein bisschen mit Zukunft der Arbeit zu tun, denn möglicherweise fallen ja dann so fahrende Berufe, Taxifahrer, Busfahrer, Privatfahrer, dann weg. Wer weiß. Also, das, was Sie betreiben, Herr Wenzel, ist keine Kaffeesatzleserei. Sie schauen auch in keine Glaskugel. Sie nehmen sich Zeiträume von 15 bis 20 Jahre vor, wenn ich verstanden habe, mit Ihrem Institut für Trend- und Zukunftsforschung. Ihre Expertise, Herr Wenzel, wer ruft die ab?
Wen wir ansprechen damit nach wie vor, sind Unternehmen. Wir werden in der Regel eigentlich so eher in Westeuropa, Deutschland, Österreich, Schweiz nachgefragt. Interessant ist, dass in den letzten Jahren immer stärker politische Parteien, Stiftungen der Politik auf uns zugekommen sind, andere Institutionen, auch Kirchen. Und deswegen auch, weil wir schon bei uns im ITZ so einen Schwerpunkt haben, wo wir versuchen, die Frage zu beantworten, wie werden wir morgen leben und dann in Klammern und arbeiten. Und das ist griffig, das können wir auch griffig kommunizieren. Den Leuten geht es in der Regel tatsächlich darum, wenn sie über die nächsten 10 bis 20 Jahre nachdenken, dass sie eine Vorstellung davon bekommen, wie ihr eigenes Leben aussieht und wie das Leben, die Bedürfnisse, Sehnsüchte, Wünsche ihrer Kunden aussehen. Aber tatsächlich ist es einfach so, dass die Beschleunigung nochmal zugenommen hat, dass wir viele Sachen immer schneller tun können, dass wir noch produktiver sein können, die Vorhersagen über Internet der Dinge, also wenn alle Sachen einen Sensor haben, dieses Glas hier einen Sensor hätte, diese Flasche einen Sensor hätte, mein Schuh in diese Richtung.
Ist eigentlich unvorstellbar.
Ja, werden wir aber kommen. Wir werden, wenn es gut geht, diese Sensoren natürlich dann auch nicht bemerken und die werden uns nicht stören und die werden auch nicht im Internet abbildbar sein, die werden auf anderen Frequenzen laufen. Aber dann ist es schon so, dass wir sehr schnell, sehr effizient uns fortbewegen werden und dann in eine Phase kommen, wo Arbeit möglicherweise nicht mehr die große Rolle spielt, wenn wir das sozialverträglich hinbekommen. Das ist die große Frage der nächsten Jahre.
Sprechen wir noch
drüber. Wir werden in diese Situation kommen, dass wir immer weniger dieser manuellen Tätigkeiten tun müssen. Wir werden möglicherweise mehr Lebenszeit haben und darauf sind wir auch nicht vorbereitet. Tja. Weniger Geld und mehr Lebenszeit, das könnte der Weg der nächsten 30 bis 40 Jahre sein.
Die Zukunft der Arbeit beschäftigt die meisten Menschen, uns in der ARD-Themenwoche natürlich auch. Und hier bei Doppelkopf in HR2 Kultur spricht der Trend- und Zukunftsforscher Eike Wenzel genau darüber. Herr Wenzel, wie sehen, nach dem, was Sie eben geschildert haben, die Räume aus, in denen wir arbeiten werden? Wird es noch so etwas wie ein Büro geben?
Was jetzt kommt, ist natürlich der Punkt, dass wir viel stärker deterritorialisiert arbeiten werden. Das heißt, wir brauchen nicht mehr so viel konkrete Räume, wie es noch vor 100 Jahren möglicherweise der Fall war oder wie es vor 50 Jahren der Fall war. Wir brauchen nicht mehr so viele Büros, so große Büros. Es werden immer weniger. Wir werden flexibler arbeiten. Wir werden mehr von zu Hause aus arbeiten. Hat den Nachteil, dass natürlich Arbeitswelt und Privatwelt sich stärker überschneiden werden und auch das merken wir jetzt schon und wir merken wir schon seit 10 Jahren und wir leiden auch ein bisschen dran. Wir merken, das hat Autonomievorteile. Wir merken aber auch, das kann zu Stress führen, weil die Arbeit dann gar nicht mehr abstellbar ist.
Selbstausbeutung.
Wer hätte gedacht, dass dieses eigentlich so unscheinbare und elegante iPhone uns auch terrorisieren kann, wobei große Unternehmen da auch schon zurückrudern, sagen, bitte ab 20 Uhr bitte nicht mehr. Und das wird eingehalten. Das ist so eine Etikette geworden. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber wir werden individueller arbeiten. Wir werden da eigenständiger. Eigenständigkeit ist per se immer verlockend. Ich genieße es auch, relativ eigenständig zu arbeiten, aber da lauern auch subtile Gefahren.
Jetzt waren wir eben bei dem Büro, Herr Wenzel. Sie sagen, in Zukunft wird es weniger Büros geben müssen, auch nicht mehr so große. Das war ja der Knaller in den 90er Jahren. Großraumbüros, wo 20 Kollegen in einem Raum sitzen, die sich in Klammern gegenseitig genervt haben, ja auch oft. baut man jetzt wieder zurück. Ein weiteres Zauberwort der 90er Jahre, Dienstleistung. Mhm. Dienstleistung wird die Zukunft der Arbeit sein. Sehen Sie das jetzt von 2016 aus gesehen, für die nächsten 10, 20 Jahre immer noch so?
Nein, also das Arbeiten wird individueller. In dieser neoliberalen Phase seit den 90er Jahren hatten wir ja teilweise so den Eindruck, oder haben viele Trendgurus haben uns das damals zumindest erzählt, dass wir arbeiten in Großbüros, permanentes Arbeiten, viel Arbeiten, extrem lange Arbeiten, 14-Stunden-Tage, 16-Stunden-Tage, dass das normal ist und dass es toll ist und dass wir die Arbeit eigentlich auch lieben. Es gibt ja ein Buch von Sascha Lobo mit einem Kollegen, wir nennen es auch Arbeit. Da entstand damals so von den Berliner Leuten so ein bisschen der Eindruck, wir arbeiten eigentlich gar nicht und diese Grenzziehung Arbeit und Leben ist auch gar nicht wichtig, weil das, was wir Arbeit nennen, ist eigentlich Lifestyle und wir finden das toll. Davon halte ich überhaupt nichts. Ich halte das für fragwürdig, ich halte das für gefährlich. Also wir merken jetzt, sie können das für eine 5% Schicht von Bohemians in Deutschland, wahrscheinlich gibt es nur 2% oder sowas, da können sie das durchhalten und für die ist das interessant und ich liebe das auch im Café zu arbeiten, ich mache es aber auch nicht so oft. Aber für den Rest sind diese Ansprüche, gehen wir mal ein bisschen arbeiten, ist ja völlig fiktiv, stimmt ja gar nicht.
Naja gut, das ist ja dieses Coworking auch im Trend, also zusammen mit anderen in einem angemieteten Büroplatz irgendwo in der Stadt für einen Tag, für einen Monat, für ein Jahr und so weiter. Zu arbeiten, unterwegs arbeiten, von überall aus, also was bisher der digitalen Bohème oder den digitalen Nomaden, wie eben Sascha Lobo vorbehalten war, soll dann für alle gelten offensichtlich. Keine Arbeitszeiten, sondern Zielvorgaben, wird das so sein?
Das wird nicht so sein und das ist so ein Ergebnis dieser neoliberalen Ära, wo wir dachten, das Wachstum ist unendlich, wo wir dachten, die Märkte sind unendlich, die Aktienmärkte kennen nur die Hockeyschlägergrafik, es geht immer nach oben, es geht niemals nach unten, wir arbeiten, alle finden Arbeit toll. Arbeit ist für so Sinnbestimmung von Menschen enorm wichtig. Mhm. Arbeit zu haben ist enorm wichtig für Identitätsbildung, aber nur noch zu arbeiten und sich nur noch als arbeitender Mensch zu definieren, das ist wie gesagt, das ist ein Bohemien-Argument, das trifft auf 2% zu und auch unter diesen Selbstständigen, die als Grafiker oder wie auch immer unterwegs sind, ist Selbstständigkeit, ist permanentes Arbeiten, ist diese Freiheit, halt auch mal 4 Wochen keine Aufträge zu haben, auch ein Problem. Also wir sollten uns über Selbstständigkeit bei der Arbeit keine Illusionen machen. Das ist teilweise nicht selbst gewählt.
Selbst und ständig.
Ja, aber auch nicht selbst gewählt, aber ständig arbeiten, genau. Und das hat Tücken, das hat gewisse Fallen, wo man aufpassen muss, Thema Absicherung. Und wenn man einigermaßen gesunden Menschenverstand walten lässt, merkt man auch, dass es auch überhaupt nicht funktionieren kann und auch überhaupt nicht gesund sein kann, 80%, 90% seiner Wachphasen mit Arbeit zu verbringen.
Multitasking fällt auch noch da hinein in Ihre Aufzählung. Ja. Ist alles nicht gesund, sagt der Trend- und Zukunftsforscher Eike Wenzel, der in Heidelberg sein eigenes Institut betreibt und dort natürlich auch zur Zukunft der Arbeit forscht. Wir sprechen darüber weiter, über dieses Thema hier in HR2 Kultur bei Doppelkopf. Und jetzt kommen wir zu Ihrem ersten Musikwunsch, Herr Wenzel. The Master Plan von Oasis.
Das ist schön. Wir haben gerade über die neoliberale Ära geredet und Oasis passt da wunderbar rein. The Master Plan ist ein Song, der in diese Richtung geht. Wir können machen, was wir wollen. Wir werden doch von irgendwo gesteuert. Das ist natürlich ein völlig irrwitziges Argument. Stimmt überhaupt nicht. Also hat Noel Gallagher, der es wohl geschrieben hat, den Song sicherlich nicht recht. Aber er hat so ein Lebensgefühl damit ausgedrückt und er hat eine Generation erreicht, die sich in den 90er Jahren gerade in England tatsächlich so ein bisschen extrem fremdbestimmt gefühlt hat. Und was Oasis für mich auch nach wie vor ist, sind Altersgenossen von mir, was den nach wie vor, aber auch darüber
hinaus. Sie sind 49?
Ja, und ich glaube, der Kollege Gallagher ist 48. Mhm. Was sie darüber hinaus aber trotzdem auch faszinierend macht, ist, dass sie es teilweise geschafft haben, wirklich den perfekten Song zu schreiben, so von der Emotionalität, aber auch eine Botschaft zu haben, Leute zu erreichen, aber sich nicht anzubiedern und so fort. Das passt so ein bisschen zu unserer Generation, das finde ich eine gute Haltung. Deswegen Oasis.
Und einer dieser perfekten Songs, wie es Eike Wenzel, unser Doppelkopfgast, sagt, heißt The Master Plan.
Take the time to make some sense of what you want to say. And cast your words away upon the waves.
sail them home with acquiesce on a ship of hope today. And as they land upon the shore, tell them not to fear no more. Say it loud and sing it proud today. And then dance if you wanna dance. Please, brother, take a chance. You know they're gonna go which way they wanna go.
Oasis, The Master Plan. Und gewünscht hat sich diesen Titel Eike Wenzel, der Gründer und Leiter des Instituts für Trend- und Zukunftsforschung in Heidelberg, der promovierte Medienwissenschaftler, der über Gedächtnis und Film auch sich oft beschäftigt hat, viele Bücher darüber geschrieben hat und zusammen mit Matthias Horks, dem Zukunftsforscher, gearbeitet hat. Und vor 5 Jahren haben Sie, Herr Wenzel, das Institut für Trend- und Zukunftsforschung in Heidelberg gegründet. Was interessiert Sie eigentlich so an der Zukunft?
Bei mir kann man das fast so arbeitsbiografisch nachvollziehen. Also zuerst die Beschäftigung mit, immer schon gerne mit Medien und Digitalisierung, aber dann mit Vergangenheit. Wie wird Vergangenheit in Medien dargestellt? Wie gehen Medien mit Vergangenheit um? Dann die Beschäftigung mit, wie produzieren Medien eigentlich Gegenwart? Was ist eigentlich Gegenwart? Deswegen damals ein Buch zum Tatort. Ich glaube, es war 2000. Mhm. Und dann einfach die Überlegung, welche Vorstellungen machen sich Menschen von ihrer Zukunft? Und die Frage, wie kann man, da ich damals auch über 10 Jahre im Bereich Wirtschaftsjournalismus unterwegs war, wie kann man es Leuten, gerade auch Unternehmen, möglich machen, konstruktiv, nicht über den Kaffeesatz und nicht durch die Glaskugel über Zukunft nachdenken. Und das ist gar nicht so einfach. Da gibt es aber diese Trends. Und Trends sind ja eigentlich nichts anderes als so Vorschattierungen von Zukunft. Das sind so Spuren.
Ja. Hilft bei Ihrer Trendforschung, Herr Wenzel, auch die Vergangenheit?
Vergangenheit ist wichtig. Es gibt einen Satz, der ist so oft durchgenudelt worden auf Tagungen und der heißt, Zukunft braucht Herkunft. Aber das ist leider völlig richtig. Also auch so meine persönliche Entwicklung als Intellektueller aus der Richtung, dass man sich mit Sozialwissenschaften, dass man sich mit Hermeneutik, also mit dem Verstehen an sich auch versucht auseinanderzusetzen und dass man dann irgendwann dabei landet, dass man Unternehmen, Institutionen dabei helfen will, dass sie ihr eigenes Unternehmen besser verstehen und dass sie dadurch auch besser verstehen, wie sie Zukunft gestalten können. Das ist eigentlich der Auftrag, den ich so für mich dann gesehen habe.
Zukunft gestalten, sagten Sie gerade, Herr Wenzel, wenn wir jetzt von Oasis und dem Masterplan ausgehen. Was ist der Masterplan bei der Zukunft der Arbeit? Wie sieht der aus?
Der Masterplan sieht so aus, dass wir in den nächsten Jahren eine Entwicklung haben werden über diese ganzen Begriffe, die jetzt ja schon in der Gegend herumflirren, also Megatrend, Digitalisierung, Big Data, Internet der Dinge und was alles noch dazu kommen wird, dass das darauf hinausläuft, dass wir schauen müssen, dass wir unsere Mensch-Maschine Schnittstelle ist auch fast schon ein veralteter Begriff, dass wir die neu definieren. Weil wenn wir das nicht schaffen, dann kann es uns tatsächlich passieren, dass wir nicht sozialverträglich mit diesen Innovationen umgehen. Und dafür werben wir sozusagen im Moment. Also immer, wenn ich zu Vorträgen eingeladen werde zum Thema Digitalisierung, was im Moment relativ häufig stattfindet, dann ist es eigentlich ein Gespräch mit dem Publikum darüber, wie wir in Zukunft Digitalisierung in der Arbeitswelt so gestalten können, dass ein menschenwürdiges Leben, dass ein lustvolles Leben in den nächsten Jahren auch noch möglich ist. Das wird möglich sein. Wir sehen da positive Tendenzen auch, aber es gibt auch Gefahren. Damit man das hinkriegt, sehen wir als Trend- und Zukunftsforscher unsere Aufgabe darin, jetzt frühzeitig darauf hinzuweisen und die Gleise in die richtige Richtung zu legen.
Eike Wenzel, der Gründer und Leiter des Instituts für Trend- und Zukunftsforschung in Heidelberg, ist auch Kolumnist bei der Wirtschaftswoche, Blogger und Chefredakteur des Newsletters Megatrends. Bleiben wir bei der Zukunft der Arbeit, bei den Zukunftstrends im Zusammenhang mit der Arbeit. Sie hatten eben gesagt, Herr Wenzel, Zukunft braucht Herkunft. Es ist ja wichtig. Warum habe ich mich mit Sozialwissenschaften beschäftigt? Die Rolle der Bildung, was spielt die für eine Rolle bei der Zukunft der Arbeit? Wird es noch Teilhabe geben? Wird es noch sogenannte Bildungsaufsteiger geben, wie in den 70er Jahren und damit einen besseren Zugang zur Arbeit?
Ein ganz wichtiges Thema. Aber man muss darüber hinausgehen und man muss sich klar machen, es gibt eine kanadische Statistik, die sagt, 68% der Jobs die wir heute haben, werden wir in 20, 30 Jahren nicht mehr haben. Unsere Kinder, die heute in die Schule kommen, werden sozusagen in hohem Maße in Berufen arbeiten, die es heute eigentlich in dieser Form noch gar nicht gibt.
Und welche werden wir haben?
Es gibt eine aktuelle Studie aus Oxford, die das belegt hat, dass wir so etwas haben werden wie einen Boom in Berufen, die sich mit psychologischem, psychotherapeutischem Hintergrund zum Beispiel in der Lehre, in der Altenpflege bewegen, vor allen Dingen, um das nochmal zurückzuführen auf Ihre Frage, Bildung, vor allen Dingen werden Grundschullehrer in den nächsten Jahren ein sehr gefragter, ein sehr wichtiger Beruf sein, weswegen, und das ist ja eigentlich ein noch sehr...
Weswegen?
Weil wir in den nächsten Jahren das Umgehen mit Daten sind ja noch keine Wirklichkeit, sondern sie spiegeln Wirklichkeit in gewisser Weise ab. Das müssen Kinder immer schneller lernen. Das werden wir in den nächsten Jahren sehen, dass diese Fertigkeiten wichtig werden, Fertigkeiten für das 21. Jahrhundert, und im Moment sind die Schulen, wenn man da mal reingeht spontan, mache ich ab und zu mal, sehen aus wie aus dem 20. Jahrhundert, okay, und die Methoden, die meistens stattfinden, sind aus dem 19. Jahrhundert, und das ist der Punkt. Also wir müssen irgendwann gerade beim Schlüsselthema Bildung im 21. Jahrhundert ankommen.
Ja, Schlüsselthema Bildung, dann hatten Sie eben schon ein paar Berufe angesprochen, ja. Beispielsweise die Pflegeberufe, ja. Die ja möglicherweise noch stärker gefragt sind, ja, als jetzt schon, weil die Menschen immer älter werden, ja, weniger Nachkommen haben, die sich kümmern könnten. Eventuell ja vielleicht Sicherheitsberufe, weil immer mehr Reiche ihre eingezäunten Areale bewachen wollen. Ja, vielleicht, ja, auch staatliche Sicherheitsberufe. Ja. Was wären außer Grundschullehrer solche Trendberufe noch?
Was wir im Moment aber tatsächlich auch sehen, jetzt nochmal zurück zur digitalen Revolution, ist, dass gerade sich im Gesundheitsbereich Digitalisierung manifest durchsetzt. Bei Gesundheitsunternehmen, bei Pharmaunternehmen. Ein ganz konkretes Beispiel, ein Patient, der 80 Jahre alt ist, Dialysepatient ist, wird in den nächsten 10 bis 20 Jahren das fast komplett von zu Hause aus machen können.
Und was er es selbst machen können.
Er wird es in hohem Maße selbst machen können, und er wird Unterstützung von einem Arzt bekommen müssen, der aber ein spezialisierter Arzt ist. Mhm. Nicht der Allgemeinmediziner im langen weißen Kittel, sondern der auch nicht,
gibt's den noch?
Nicht, ja, geht's schon, der auch nicht 20 Semester studiert hat, sondern der wirklich relativ kurz ausgebildet ist. In unserer heutigen Vorstellung liegt das zwischen Allgemeinmediziner, Facharzt und Krankenschwester. Mhm. Und der diesen Menschen in ihren...
Ja, wo sitzt dieser Arzt, wenn wir jetzt vom Landarztmangel zum Beispiel ausgehen?
Der wird irgendwo sitzen, und der wird sozusagen mit einer dezentralen Infrastrukturtechnologie unterwegs sein müssen.
Ja.
Das wird wahrscheinlich ein selbstfahrendes Auto sein, und der wird natürlich digitalisiert auch in seiner Kommunikation sein. Der wird aber trotzdem auch darüber hinaus die Fähigkeiten und das Wertebewusstsein eines guten Arztes haben. Und es wird aber ein neuer Beruf sein. Und es wird ein spannender Beruf sein. Und das werden wir in den nächsten 10 bis 20 Jahren schon erleben, dass diese Arbeitsplätze sich stärker in Richtung Digitalisierung entwickeln, und da ist im Moment gerade im Bereich Gesundheit eigentlich sehr, sehr vieles in Wandlung.
Naja, diese Medizinfachmann, nenne ich ihn jetzt mal, oder Medizinfachfrau, die mag ja noch einen Dialysepatienten, die ja auch im Allgemeinen noch relativ jung sind, gut behandeln kommen. Der oder sie kommt damit gut zurecht. Aber was ist jetzt mit älteren Menschen, die beispielsweise auch schon motorische Schwierigkeiten haben oder vielleicht sogar Demenz haben? Wie sollen die mit irgendeinem Gerät zu Hause alleine zurechtkommen, das von irgendeinem Mediziner in der Ferne gesteuert wird?
Wir werden Möglichkeiten haben tatsächlich, dass Leute besser monitorbar sind in ihren vernetzten eigenen vier Wänden, dass sie menschenwürdig, autonom auch über die 90 Jahre hinaus werden leben können. Da müssen wir dann aber auch den Punkt setzen und sagen, dass der Roboter mein Buddy wird, mein Alltagsgenosse.
Ja, zum Tee kochen wäre er ja vielleicht okay.
Und zum Blutabnehmen ist er perfekt.
Nur zur Körperpflege ist es schon.
Ja, aber das,
oder Zuwendung,
ja,
kann ein Roboter,
glaube,
nicht geben.
Da mögen Sie recht haben, aber ich glaube, dass wir uns mit Robotik auch im Gesundheitsbereich anfreunden werden. Mhm. Nicht nur die Patienten werden von Automatisierung profitieren können, sondern vor allen Dingen auch die Pfleger. Es gibt wunderbare Exoskelette, nennt man die mittlerweile. Also sozusagen, das sind Robotik- oder Roboterähnliche Arme, die sie sich als Krankenpfleger umschnallen können und mit denen sie viel besser heben können zum Beispiel. Die gibt es schon. Und in diese Richtung wird im Bereich Pflege in den nächsten Jahren vieles passieren. Aber da muss man immer davor warnen zu denken, in 10, 20 Jahren braucht man keine Pfleger mehr. Das wird definitiv nicht der Fall sein.
Das wäre ja auch furchtbar. Jetzt haben wir über die Zukunft der Arbeit im Pflegebereich gesprochen, im Medizinbereich. Und der Zukunftsforscher Eike Wenzel hat hier bei Doppelkopf ein paar Szenarien dazu entwickelt. Ja, unabhängig von welcher Art Arbeit und auch unabhängig für welches Geschlecht, inwieweit brauchen wir in Zukunft Hand, Hirn und Herz für unsere Arbeit?
Wenn wir innovativ sein wollen, brauchen wir weiter Herz, sowieso gar keine Frage, großes Thema, und brauchen wir auch unsere Hände. Also das wird uns die Möglichkeit eröffnen oder macht es jetzt auch schon, dass diejenigen, die besondere handwerkliche Fähigkeiten haben, da ihre Nischen finden werden. Und natürlich werden wir auch zur Digitalisierung, die ja so ein bisschen glatt und perfekt ist, werden wir immer diese Gegentrends haben, dass wir Handwerklichkeit schätzen, dass wir so die Gebrauchsspuren, dass wir die persönliche Signatur an Objekten weiterhin schätzen. Und auch das wird weiterhin ein Produktionsbereich bleiben, der nicht irgendwann das Silicon Valley wieder überholt, aber der interessant ist und der Menschen auch Arbeit bringen wird.
Das sagt Eike Wenzel, er ist der Chef des Instituts für Trend- und Zukunftsforschung in Heidelberg und präsentiert heute bei Doppelkopf seine Version von der Zukunft der Arbeit. Naja, Sie haben uns jetzt so einiges hier erzählt, Herr Wenzel. Schon viele positive Dinge wird die Entwicklung in der Zukunft mitbringen, auch in Bezug auf die Arbeit. Manche könnte man schon eher kritisch sehen, also jedes Ding hat auch hierbei zwei Seiten.
Ja.
Mindestens
ja,
zwei Seiten.
Keine Frage. Ja. Die Roboter werden nicht übernehmen. Sie werden auch auf absehbare Zeit nicht zu katastrophalen Arbeitsplatzverlusten führen. Aber wir müssen jetzt intensiv darüber nachdenken, wie wir Mensch und Maschine in der Zukunft unserer Gesellschaft zusammenbringen.
Mal sehen, wie das noch aussehen könnte. My Back Pages singt gleich Bob Dylan, also meine Rückseiten. Es ist ja vielleicht auch so bei der Entwicklung der Arbeit in der Zukunft. Eike Wenzel, warum haben Sie sich dieses Lied ausgesucht?
Bob Dylan hat immer wieder zum richtigen Zeitpunkt oder immer wieder, wenn man es nicht von ihm erwartet hat, war er, wie wir heute sagen würden, disruptiv. Also er hat Leute vor den Kopf gestoßen. Er hat irgendwann die E-Gitarre in die Hand genommen. Er war selbstkritisch. Er hat sich hinterfragt. Er hat seine Stimme, seine Lieder zersungen. Und My Back Pages, da gibt es eine Zeile, wo er sagt, und ich möge mich selbst bestrafen, wenn ich irgendwann anfange zu predigen. Das war für mich persönlich als Trendforscher sehr wichtig. Ich möchte nicht immer das Gleiche predigen. Ich möchte, dass die Leute anfangen zu denken. Und selbstständig werden. Und das verkörpert Dylan, wenn man ihn sich ein bisschen genauer anhört.
Crimson flames tied through my ears, rolling high and mighty traps, pounced with fire on flaming roads, using ideas as my maps. We'll meet on edges, soon, said I, proud neath heated brow. Ah, but I was so much older then, I'm younger than that now. Half-wracked prejudice leaped forth.
Bob Dylan, My Back Pages. Ja, Eike Wenzel, der Chef des Instituts für Trend- und Zukunftsforschung in Heidelberg, hat sich dieses Lied ausgesucht. Also die Zukunft der Arbeit, wir haben eben ja darüber gesprochen, sieht gar nicht so schlecht aus, trotz Digitalisierung, sage ich jetzt mal, oder vielleicht auch weil. Oder hat diese ganze Geschichte noch eine Rückseite, also etwas, was wir im Moment noch gar nicht abschätzen könnten, aber sich durchaus entwickeln könnte in der Zukunft, also in 15 bis 20 Jahren?
Eher weil wir Digitalisierung haben, können wir uns auch darauf freuen. Aber die Rückseiten könnten tatsächlich auch in diese Richtung gehen, dass wir in den nächsten Jahren nicht mehr wissen, wie wir Menschen beschäftigen können, die diesen digitalen Wandel über ihre Intelligenz, über ihr Wollen nicht so mitvollziehen, wie das gerne, was weiß ich, der Chef von IBM möchte oder so etwas. Ja. Was machen wir mit Leuten, die lernbehindert sind, die in diese digitale Welt nicht passen, denen diese digitale Welt nicht passt? Da sehe ich durchaus Gefahren. zumindest sollten wir darüber nachdenken, dass es zu einer Spaltung in der Gesellschaft kommen könnte, wo diejenigen, die Gewinner sind, die die digitalen Innovationen machen, also denken Sie an Zuckerberg, wie schnell da die Milliarden aufs Konto,
der Chef von Facebook,
und dass wir dann so etwas haben wie digital Abgehängte, die diesen Sprung in die höhere Dienstleistungswelt nicht schaffen. Und was passiert dann? Daran gemessen sind diese Diskussionen, die wir heute über Ungleichheit schon führen und die wir außerhalb der radikalen Parteien zu spät begonnen haben. Das könnte dieses Thema Ungleichheit noch ungleich virulenter machen. Und auch da muss man vorzeitig vorbauen. Und meines Erachtens wird es wirklich so sein, dass wir eine Arbeitswelt, sagen wir 2030, 2040, 2045, haben werden, wo wir weniger gezwungen sind, in 40-Stunden-Takten zu arbeiten, in anderen Takten und auch einfach weniger zu arbeiten. Aber dann möglicherweise auch mit weniger Geld. Wenn ich darüber mit jungen Leuten rede, letztens mit jungen Bankern, mit denen wir gesprochen haben, die sagten, ich möchte nicht in dieses Hamsterrad oder ich möchte da irgendwann mal raus und ich brauche ja dann vielleicht auch nicht die zwei Autos, sondern ich habe das Selbstfahrende oder ich habe einfach das Fahrrad. Das wird es auch in der digitalen Ära geben und da müssen wir hin und dann reden wir noch über ein nächstes Thema, das ist das Grundeinkommen.
Das bedingungslose Grundeinkommen,
Götz
Werner, der DM-Chef,
was Götz Werner hierzulande favorisiert hat, eingeführt hat. Und was in einigen Ländern, Kanada, die Schweiz, getestet wird, da befinden wir uns am Anfang. Aber das könnte in den nächsten Jahren eine Perspektive sein.
Ich habe auch durchaus Sympathie für dieses bedingungslose Grundeinkommen, Herr Wenzel. Nur die Frage und die berechtigte Frage, die dann immer wieder gestellt wird, wer wird dann die Arbeit machen, die heute schon ganz wenige Leute machen wollen, also beispielsweise Müllabfuhr. Ich nenne durchaus auch mal die Pflegeberufe dazu, die ja im Moment noch nicht sehr gut angesehen sind, auch weil es schwere Arbeit ist und weil sie schlecht bezahlt wird. Vielleicht auch noch verbliebene Dienstleistungsberufe. Wer wird dann das machen wollen, wenn das Grundeinkommen für jeden da ist?
Ich finde, das Thema Grundeinkommen ist ein wichtiges Thema aus dem Grunde des Megatrends Digitalisierung. Wirklich, es deutet sich an. Ich sehe da im Moment aber noch keine Lösung. Ich denke schon, dass das Thema ist, wer arbeiten will, muss sich qualifizieren. Der sieht einen Sinn in seiner Arbeit, der hat auch einen gewissen Ehrgeiz und wir brauchen auch Anreizmodelle. Alles das werden wir auch in den nächsten 30, 40 Jahren immer wieder brauchen. Also wir können das sozusagen nicht als Bürgerrecht eine bestimmte Summe verleihen. Ich glaube, das wird nicht funktionieren. Und dann haben wir den anderen Punkt, dass wir eine Umwertung bestimmter Werte in der Gemeinschaft brauchen, dass Leute, die sich um diese weniger von Renommee behängten Tätigkeiten, wie Sie es gerade genannt haben, macht den Dreck in unserer Gesellschaft weg, hilft denjenigen, die sich nicht mehr selbst helfen können und so fort, dass wir da einen anderen Sinnbezug herstellen müssen. Die Leute
vielleicht auch mehr Geld zahlen?
Natürlich idealerweise mehr Geld zahlen, ihnen mehr Renommee damit geben, dass sie, wenn sie diese Jobs tun, in unserer Gesellschaft, in den kleinen Communities vor Ort, im Stadtteil und so weiter, eine größere Bedeutung haben und ihnen die Möglichkeit geben, möglicherweise auch 2 Monate später in andere Jobs zu schlüpfen, andere Tätigkeiten zu machen, weiter gefördert werden, stärkeres Freizeitangebot und so weiter und so fort.
Naja, es sind ja auch künstlerische Berufe beispielsweise betroffen. Mhm. Welche Rolle spielt zum Beispiel ein Musiker, wenn die Musik aus dem Computer kommt? Welche Rolle spielt die menschliche Stimme bei einer Sängerin oder einer Schauspielerin, wenn sie aus dem Computer kommt? Oder welche Rolle spielt der Körper eines richtigen Menschen, mit dem er Kunst macht, beispielsweise auf der Bühne, wenn er aus einem computeranimierten Programm kommt?
Mhm. Ich glaube nicht, dass wir in den nächsten Jahren so weit kommen werden, dass wir das, was wir so in Dingen, die uns wirklich wichtig sind, also was Kunst, was Ästhetik angeht, dass wir da völligen Paradigmenwechsel vollziehen werden. Was ich beobachte, ist eher das Gegenteil, dass wir diese digitale Welt nutzen, dass wir sie verfluchen. Das macht man mit der Heimatzeitung auch. Man nutzt sie, verflucht sie. Megatrends heißt auch, wir können uns diesen Trends nicht entziehen. Wir müssen mit ihnen umgehen. Und das wird aber schon dazu führen, dass wir uns Nischen suchen, dass wir Praktiken, wo man jetzt sagt, die sind eigentlich überholt, aber noch keine Kulturtechnik, noch keine Medientechnologie ist durch eine neu hinzugekommene wirklich komplett abgelöst worden. Heißt mit einem Wort, ich sehe schon auch so eine gewisse Renaissance von Schriftsprachlichkeit, Körperlichkeit, Theater und das lässt sich mittlerweile auch in Zahlen wieder auffinden. dass Leute mit Spaß und intensiv lesen. Sie lesen natürlich E-Books und sie lesen aber auch die anderen, aber es ist im Moment auch gerade in Deutschland nicht absehbar, dass wir weniger Bücher lesen werden, überhaupt nicht.
Ja, Zukunft der Arbeit hatten wir ja eben schon ausgemacht. Die Arbeit wird mehr als Sinn erfahren, mehr als Struktur gesehen, ja, die den Tag strukturiert. Weniger arbeiten, um zu leben, als leben, um zu arbeiten, also selbstverwirklichende Arbeit. Gleichzeitig gibt's ja schon viele Firmen, die ihren Arbeitnehmern erlauben, von überall aus sich irgendwie einzuklinken, von überall aus zu arbeiten. Beispielsweise Bosch erlaubt seinen Mitarbeitern, am Nachmittag zu gehen und sich um die Kinder zu kümmern, um ab 20 Uhr wieder zu arbeiten. Alles schön und gut. Was die Kindererziehung angeht, nur wo bleibt da die Partnerschaft? Oder wo bleiben dann Freundschaften, wenn der oder diejenige dann abends nach 20 Uhr nochmal bis um 12 am Schreibtisch sitzt oder am Rechner?
Da ist das Glas auch halb voll oder halb leer, wie Sie wollen. Ich könnte Ihnen jetzt auch Gegenbeispiele nennen. Flexibles Arbeiten muss versucht werden. Im Moment ist es in Deutschland so, dass in flexibilisierten Arbeitszeitverhältnissen 9% Männer, der Rest Frauen. Na, da sehen Sie, wie unsere nach wie vor industrialisierte Arbeitswelt immer noch stark auch eine von Männern geprägte Arbeitswelt ist. Und wir brauchen mehr Flexibilisierung. Wir müssen es irgendwann schaffen, dass 40% Männer auch flexibilisiert und auch ein bisschen prekärer dann arbeiten müssen. Ne?
Ja, dann muss ja erstmal es so kommen, dass Frauen auch genauso viel verdienen wie Männer bei gleicher Voraussetzung
richtig,
und
richtig.
Gleicher
Erfahrung. Ja, das ist ja sowieso ein Skandal. Und wenn man in diesen Bereichen sich konkrete Zahlen anschaut, merkt man, wie stark wir immer noch von diesen industriellen Arbeitsverhältnissen des 20. Jahrhunderts geprägt sind. Und da kann Digitalisierung sehr viel helfen. Wir meinen unter Flexibilisierung, dass dann die Möglichkeit bestehen muss, zeitflexibler zu arbeiten, nicht mehr auf den 40-Stunden-Tag festgelegt zu sein und dass aber auch zwischen den Geschlechtern eine höhere Flexibilität bei der Planung der eigenen Karrieren und so weiter und so fort möglich sein muss. Dann haben wir vernünftige Flexibilisierung.
Ja, Herr Wenzel, wir sprechen jetzt über die Zukunft der Arbeit. In der Vergangenheit, also sagen wir mal seit dem Zweiten Weltkrieg, gab es ja schon im Zusammenhang mit Arbeit einige gewerkschaftliche Errungenschaften, von samstags hat Papi frei bis über die jetzt inzwischen 38,5 Stunden Woche, Urlaubsgeld, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, Feiertags-, Wochenendregelungen, es müssen mindestens 11 Stunden Abstand zwischen zwei Arbeitstagen sein, zwischen zwei Diensten sein und so weiter. Wird es diese ja durchaus vernünftigen Regelungen auch in Zukunft noch geben?
Die wird es geben müssen. Also, dass Arbeit irgendwie so mit unserer Freizeit zerfließt und dass wir alle nichts lieber täten als arbeiten, das ist definitiv nicht der Fall. Wir brauchen meines Erachtens eine klare Untertrennung. Wir brauchen dafür vernünftige Gesetze. Wir erleben es jetzt. Uber, das größte Taxiunternehmen, was nicht ein Taxi besitzt auf dieser Welt, sagt Leuten, fahrt doch für uns Taxi und seht euch als Unternehmer und verdient dabei ein lausiges Einkommen. Im Moment ist es so, dass Uber in Europa und in Deutschland ein bisschen gegen die Wand rennt. Sie müssen dieses Geschäftsmodell, was sich wohl nicht aufhalten lassen wird, da bin ich ziemlich sicher, was auch interessante Aspekte hat, wenn wir selbstfahrende Autos haben, wenn wir irgendwann komplett anders Dinge und Menschen befördern können, hochgradig spannend. Aber wir müssen auch das Problem lösen, wie wir der Sozialgesetzgebung in Deutschland, in anderen Ländern gerecht werden und trotzdem in diese neue Plattformökonomie kommen, wo sie tatsächlich von einem Tag auf den anderen in einen neuen Job reingehen können, aber es mit einem hohen Anteil an eigenem Engagement machen müssen. Oder hatten wir eben schon mal nicht nur eigenes Engagement, wo sie ganz stark an der Grenze zur Selbstausbeutung sind. Und das ist das Thema.
Und eine Gruppe von Menschen, von arbeitenden Menschen, sage ich jetzt mal, werden auch nach wie vor davon nicht profitieren können. Also Selbstständige, wovon es immer mehr geben wird, sagten Sie ja eben schon, Herr Wenzel. Selbstverantwortung, Selbstorganisation. Ohne Selbstorganisation ist das ja praktisch überhaupt nicht möglich. Welche Rolle spielen dann in dieser Situation überhaupt noch formelle Abschlüsse, beispielsweise Studium, Ausbildung, Fortbildung?
Es gibt eine Initiative im Silicon Valley, die von Peter Thiel, der PayPal-Gründer, die Leuten, Studenten anbieten, aus ihrem Studium rauszugehen oder auch erst gar nicht anfangen zu studieren, sondern mit $150,000 losgehen sollen und eine Firma gründen sollen.
In das der ist, Garage.
Ja, genau. Sie lachen. Das ist mittlerweile das Klischee. Ja. Und das mag sein, dass das funktioniert und es mag sein, dass es bei der technologischen Entwicklung in den nächsten Jahren auch noch spannend ist, aber ich bin nicht so sicher, dass wir da tatsächlich einen Weg gehen. Also die Ich AG, das war ja auch mal so ein geflügeltes Wort. Jeder werde sein eigener Unternehmer. Dass jeder sein eigener Unternehmer sein sollte und mit einer schicken IT-Idee losgeht. Und sei ein Start-up. Das bricht sich schlicht und einfach daran, dass wir hier in Europa eine völlig andere Mentalität haben, was das Gründen von Unternehmen angeht. Das Geld, was hier an Venture-Kapital in etwaige Start-ups fließt, ist bei weitem noch nicht vergleichbar mit dem, was im Silicon Valley möglich ist. Und insofern sollte man das durchaus sehr relativieren. Wenn wir jetzt sagen, wir entwickeln eigene Unternehmer in unserem Unternehmen und wir wollen Leute erziehen zu eigenständigen Unternehmern, die dann möglicherweise
erziehen?
Auch... Ja, schon prägen. Aber wenn Sie mit Leuten wie Götz Werner reden, denen unterläuft schon Erziehung. Ne? Die arbeiten ja sehr aktiv mit diesen Leuten.
Paternalistisch, ja.
Klingt ein bisschen paternalistisch, aber die wollen mit ihren Leuten bewusst arbeiten und sie wollen die Leute aktiv dazu erziehen, dass sie sich wie ein Unternehmen, wie ein Unternehmer selbstverantwortlich in ihrer Filiale verhalten und engagieren. Selbstverantwortung.
Ja, das sagt Eike Wenzel. Er ist heute zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Wir reden über die Zukunft der Arbeit und unsere Sendung geht jetzt gegen Schluss. Vieles, über das wir geredet haben, Herr Wenzel, hat ja auch mit unserem Wirtschaftssystem zu tun. Ja, also wir starteten mal in der Bundesrepublik mit der sozialen Marktwirtschaft, dann kam der sogenannte Neoliberalismus. Im Moment sprechen wieder viele von Ende des Wachstums. Wie wird sich der Kapitalismus verändern in den nächsten 15, 20 Jahren? Oder besser gesagt, wohin muss er sich verändern? Wieder zurück zur sozialen Marktwirtschaft?
Zurück gibt's nie. Geschichte wiederholt sich nicht. Aber dass man innehält und nachdenkt und merkt, dass es tatsächlich Grenzen des Wachstums gibt. Das war ja in den 70er Jahren Club of Rome. Mhm. Wir müssen zu einer digitalen Nachhaltigkeitsgesellschaft werden. Also wir müssen das, was wir im Moment schon geschafft haben, Beispiel erneuerbare Energien. Wir merken, dass wir in hohem Maße mit Erneuerbaren unseren Stromanteil decken können. Es wird immer mehr. Es wird möglicherweise, das hat zumindest der Kollege Rifkin aus den USA an die Wand gemalt und das ist auch nachvollziehbar, werden wir in den nächsten Jahren möglicherweise den Strom für 2 Cent die Kilowattstunde, möglicherweise sogar noch weniger. Möglicherweise wird er irgendwann gar nicht mehr so das Thema sein, weil er da ist. Und das wird aber nur funktionieren, wenn wir jetzt anfangen, in diese erneuerbare Welt eine dezentrale Welt einzubauen, eine dezentrale Energiewelt. Dafür brauchen wir Digitalisierung. Die Erneuerbaren müssen nochmal technologisiert werden, weil sie sollen möglichst individuell, dezentral zum Kunden kommen. Das sollen nicht mehr die großen Stadtwerke machen. Wenn wir das schaffen und wenn wir es schaffen, dass Leute in hohem Maße ihren Strom selbst erzeugen und den Strom dann möglicherweise auch weitergeben. Im Moment können sie das auch machen, sie müssen es so übers Stadtwerk machen. Eigentlich möchte ich es meinem Nachbarn geben, aber die Stadtwerke machen was ganz anderes draus. Wir werden diese dezentrale Energiewelt haben, die hochgradig digital ist und die wird aber auch dem Nachhaltigkeitsgedanken verpflichtet sein. Es wird eine Postwachstumsgesellschaft sein müssen, die Wachstum nur noch dann für sinnvoll hält, wenn dadurch zusätzlicher Naturverbrauch unmöglich gemacht wird oder verringert wird. Wir müssen Wachstum von Naturnutzung, von Ressourcennutzung entkoppeln. Wir müssen in den nächsten Jahren weiter wachsen, aber wir dürfen das nicht mehr machen, indem wir so viel Ressourcen verscherbeln. Und da sind wir aber wirklich auf einem guten Weg.
Der Trend- und Zukunftsforscher Eike Wenzel präsentierte bei Doppelkopf in HR2 Kultur seine Visionen von der Zukunft der Arbeit. Das ist auch der Schwerpunkt der ARD-Themenwoche. Mein Name ist Karin Röder.
Wir schaffen das.
Wir schaffen es, ja. Wir haben nur noch eine Musik zu schaffen. Und zwar haben Sie sich diese Musik gewünscht, Herr Wenzel. Sie ist von Maurice Ravel und heißt Klavierkonzert für die linke Hand. Hat das etwas mit Ihnen zu tun? Sind Sie Linkshänder?
Nein, Ravel hat das Stück geschrieben für den Bruder von Ludwig Wittgenstein, der nach einer Kriegsverletzung nicht mehr beidhändig Klavier spielen konnte. Und was für ihn ein großes Drama war. Das finde ich sehr faszinierend. Bestimmte Limitierungen und Lebensumstände wie Weltkriege brechen auf das Leben von Einzelnen hinein. Und daraus entsteht aber sowas wie Schönheit. Und das geht mir bei diesem Stück von Ravel, was ich wirklich wunderbar finde, geht mir immer durch den Kopf.
Vielen Dank, Eike Wenzel.
Gerne.